Hast du gerade die Telefonnummer geändert? Wenn du es warst, musst du jetzt nichts machen.
Knappencast.
Schönen guten Abend, Schalke-Fans. Sind da sicherlich alle hier?
Die große Schalke-Show für die Ohren. Knappencast.
Was soll ich dazu sagen? Ist überwältigend.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Hört zu, wenn ihr Schalker seid!
Glück auf, liebe Knappencast-Gemeinde. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Knappencastes. Mein Name ist Marco. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und was es mit dieser Telefonnummer auf sich hat, der ominösen, das wird uns jetzt Christine verraten. Die ist nämlich auch dabei. Eine schöne Gruß nach Köln. Glück auf.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Marco. Und es gibt ja diese Dinge, die behält man doch lieber für sich. Und ich glaube, diese brandheiße Telefonnummer-Geschichte, da weiß eine Person in diesem Universum, was gemeint sein könnte. Und ansonsten sage ich jetzt nur Glück auf. Hallo, liebe Schalker.
Wir hatten auf jeden Fall, so viel können wir zumindest verraten, nennen wir es mal leichte Technikprobleme, weil ich irgendwie das Interesse hatte, mal nachzuschauen bei Instagram. Und dann haben wir jetzt eine halbe Stunde rumgemacht mit falschen Telefonnummern, irgendwelchen Codes, und am Ende hat es natürlich nicht geklappt. Und bei Instagram ist es doch so, oder täusche ich mich da? Gäbe es da jetzt irgendwie eine Telefonnummer in Deutschland, die man anrufen könnte? Wahrscheinlich nicht, ne?
Das ist bei den meisten. Das könnte man ja mal die AI fragen, und ich nehme an, wenn es eine Telefonnummer gibt, dann telefonierst du auch mit einer AI, KI oder wie auch immer. So wird es sein. Und ob die dir dann hilft.
Deswegen an der Stelle machen wir es auch ganz anders. Wir wollen gar nichts anders. Geht ihr einfach auf Instagram Knappencast und lasst euch verwöhnen von den fantastischen Beiträgen, die es dort zu finden gibt. Und jetzt lasst euch verwöhnen von dieser schönen, kunterbunten Sendung, die in die Wochen der Wahrheit einleiten, läuten wird. Denn wir haben noch, Moment, 7 Spiele, in denen es um alles geht. Quasi auch um die Wurst. Und woher das kommt, wissen wir beide nicht. Und werden wir uns nachher natürlich noch angucken. Was haben wir mit euch vor? Ich habe hier einen sensationellen Ablaufplan. Was bleibt vom Spiel in Darmstadt? Testspiel Schweinfurt. Länderspieler, die Schalke Reisergruppe, die U19 kann wieder gewinnen. Die Marco-Kategorie, was auch immer das ist, bin gespannt. Die Frauen ist vielleicht eins. Ne? Und nächste Schicht. So, und so geht's los. Was bleibt vom Spiel in Darmstadt? Ich traue mich jetzt nicht, den Jingle Wahnsinn der Woche zu spielen, weil das ist ja A, nicht diese Nein. Woche gewesen und wahnsinnig, ja, ach, wahnsinnig war es auch nicht. Also machen wir es ohne Jingle. Mhm. Und weil das schon so lange her ist und schon alle drüber geredet haben, haben wir gedacht, naja, was können wir jetzt noch irgendwie eigentlich darüber besprechen? Und deswegen hat die Programmplanerin die sehr schöne Frage gestellt: Nenne 3 Dinge, die dir vom Spiel noch in Erinnerung sind. Und da du ja selber diese Frage gestellt hast, darfst du natürlich auch anfangen, während ich noch überlege.
Ah, ja. Okay. Die 3 Dinge. Das erste, was, glaube ich, einem einfällt, ist diese Chance von Gummis, die er nicht genutzt hat. Oh. Und das hat mich bewogen, mich mal etwas genauer mit dem Spieler Gummis zu beschäftigen. Weil es ja so ist, dass alle auf ihn rumgehackt haben und angezweifelt haben, kann er was, wenn ja was, was macht er beruflich und so weiter. Okay. Und ich habe dann mal so ein paar Artikel gelesen, um mir zu überlegen, der ist ja nicht geholt worden, weil er nichts kann, sondern weil irgendetwas in ihm gesehen wurde. Und wir haben ja gelernt aus der Transferpolitik, dass aufgrund dieser wunderbaren DNA-Analyse, Hub-Scans und so weiter, die Spieler in das System passen müssen, was ja, wie wir auch wissen, bei nahezu allen sehr gut funktioniert hat. Und bei ihm aus irgendwelchen Gründen nicht. Und dann habe ich mal geguckt und festgestellt, dass er derjenige aller Spieler ist, der wirklich als kommen ist. Also als allerletzter Neuzugang.
Ja, klar. Ja.
Und habe auf YouTube ein sehr sympathisches Interview mit ihm gefunden, was kurz nach den ersten Trainingseinheiten kam. Und da hat er so ein bisschen und sehr glaubhaft erzählt, dass er keinen Moment gezögert hat, als er erfahren hat, dass Schalke an ihm interessiert ist. Und weißt du eigentlich, warum er die Nummer 7 hat?
Ich befürchte, weil er irgendein Vorbild darin, ja. Das Vorbild könnte dann entweder klassische CR7 sein oder Raoul.
Und natürlich ist es Raoul.
Ich glaube, das hat ich mal gehört.
Und alles, was er so gesagt hat, und nachdem ich dann auch mal in seine Spielerdaten im Kicker geguckt habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, was unser Trainer ja auch gesagt hat, woran es aber auch wieder ganz viele Zweifel gab. Es gab die Leute, die haben gesagt, ja, unser Trainer hat nur gesagt, wartet mal ab, der Gomis wird noch die entscheidenden Tore machen. Und die anderen haben gesagt, das hat er nur gesagt, weil er irgendwas sagen musste, weil er nicht sagen konnte, wie enttäuscht er von ihm ist. Und da wir im Knappencast immer an das Gute in den Menschen glauben, bin ich zu dem Entschluss gekommen, so wird es sein. Er wird uns noch zeigen, dass er genau der ist, den wir haben wollten, in nämlich genau den nächsten 7 Spielen, wann immer er dann auch zum Einsatz kommen wird.
Schön. Freue ich mich ja sehr. Hört sich super an. Ich sage da gar nichts mehr zu. Ich finde, das jetzt aber unterschreibt das einfach, finde ich gut. Wir können ja die 3 Dinge, die uns noch in Erinnerung bringen, also gemeinsam machen. Ne?
Ja.
Muss nicht jeder 3 machen. Ich habe als 2. die Verletzung von diesem Spieler da von Darmstadt, Marseille oder Marseille oder so.
Ja, Marseille, ja.
Und na, was mir aber da in Erinnerung ist, was ich so auffällig fand, was ich wieder heroenhaft fand, wie sich eben unsere Jungs, vor allen Dingen Katic und Becker, so um den gekümmert haben, weil die ganze Zeit dabei standen, bis der abtransportiert worden ist. Ja. Und das finde ich halt einfach cool, dass es so vereinsübergreifend, also da waren jetzt, sagen wir mal, mehr Schalker als Darmstädter dann so zeitweise, und das fand ich irgendwie so einen coolen, netten Aspekt. Katic ist ja eher dafür bekannt, der Lebensretter zu sein und sich um alles zu kümmern. Und
das hat er schon mehrfach bewiesen.
Ja, und das fand ich ganz sympathisch.
Und der Spieler heißt Luca Marcelier. Wir wollen das jetzt nicht Marcelier unter den Tisch
danke,
fallen
dass
lassen.
Du das noch, recherchiert
sehr
hast.
Gerne.
Das ist sehr cool. Und dann habe ich noch eine Sache. Also, falls du noch was, kannst du natürlich trotzdem gleich gerne noch ergänzen. Das ist jetzt aber nichts, was mir jetzt speziell bei diesem Spiel aufgefallen ist. Das ist jetzt immer schon so, finde ich, in den letzten Jahren. Nämlich diese Pressekonferenz danach und wie die sich immer gegenseitig so, also die Trainer dann, das sind ja die, die dann sprechen, so gegenseitig so beweihräuchern und belobigen und unterstützen. Also die sagen ja dann, also der Kofeld und dann der Muslic und beide so, immer so, ja, und ich wünsche euch noch viel Erfolg, ich wünsche euch alles Gute in der Saison und so, ne? Und dann denke ich immer, ey Leute, ihr seid Konkurrenten, also wenn du dem alles Gute wünschst, dann steigst du vielleicht nicht auf und er schon, weil du dem ja gerade alles Gute gewünscht hast. Und naja, also ich sag mal, es mir halt in Erinnerung geblieben, dass ich so denke, Mensch, die sind aber heutzutage echt so kuschelig miteinander. Wo ist denn der gute alte Konkurrenzkampf? So, ich gönne dir nicht das Gelbe unter den Fingernägeln oder was man sich sonst so wünscht.
Es wäre aber auch echt übel zu sagen auf der Pressekonferenz, ansonsten wünsche ich dir die Pest an den Hals. Ja, das ist auch
ja,
nicht gut.
Ja, so vielleicht nicht, aber man könnte ja auch einfach gar nichts sagen.
Ja. Ja, aber ich finde das eigentlich okay. Ich meine, weiß ja jeder, dass du kannst denen das ja wünschen, er wünscht uns das, dann steigen wir beide auf, alles ist gut. Bitteschön. Da können wir in dem Fall mit leben. Aber vielen anderen sollte man es dann nicht auch noch sagen.
Okay, also es ist halt sowas, ich finde das ja halt auch immer so nett und dann gratulieren sich immer so zu den Punkten. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg und alles Gute. Und in meiner Erinnerung war das jetzt vor 10 Jahren oder 15, da konnte man ja auch schon die Pressekonferenzen im Internet verfolgen, waren die nicht so freundlich miteinander. Ja, das ist jetzt so eine Beobachtung und dann habe ich ja gerade gesagt, warum auch immer, man wünscht sich nicht das Gelbe unter den Fingernägeln. Hast du das eigentlich schon mal gehört?
Das habe ich schon mal gehört und wenn du weißt das denn, würde ich wie immer bei diesen Gelegenheiten sehr gerne sagen, wer kann es besser erklären als du?
Ja, das Problem scheint mir zu sein, dass das so nicht ganz die richtige Redewendung ist. Also irgendwas mit unter den Fingernägeln ist es, aber es scheint nicht das Gelbe zu sein, weil ich fragte gerade und bekomme jetzt die Antwort, gelbe Verfärbungen unter den Fingernägeln entstehen meist durch äußere Faktoren, wie Nikotin, Farblacke oder Chemikalien. Ja, Tipps zur Behandlung, Pause von Nagellack, Unterlack verwenden, ein Bad in lauwarmem Wasser, Arztbesuch. Also das heißt,
bringt uns nicht weiter.
Gelbe unter den Fingernägeln, was gönnt man denn dem anderen nicht? Egal.
Das behalten wir mal im Kopf.
Wir noch raus.
Vielleicht ist es aber einfach das Schwarze unter den Fingernägeln, oder? Jemand nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönnen?
Hm.
Das kommt mir gerade so in den Sinn. Ob es das vielleicht ist?
Nee, also was es gibt, ist halt, wenn irgendwas auf den Nägeln brennt, das scheint eine Redewendung zu sein.
Ja, das ist auf jeden Fall. Unter den Nägeln brennen.
Genau, und ich glaube,
wir schweifen ab.
Mehr gibt es da gar nicht. Genau, wir schweifen ein bisschen ab, also habe ich einfach erfunden. Also, ich gönne dir natürlich das Gelbe unter den Fingernägeln auch nicht, weil sonst hättest du ja eine Erkrankung oder würdest zu viel rauchen oder würdest irgendwie zu viel mit Chemikalien rummachen. Deswegen, Frage, hast du noch irgendwas, was dir gelbhaft in Erinnerung geblieben ist von dem Spiel in Darmstadt?
Das hat auch ein bisschen mit der Verletzung von dem Spieler zu tun, der ja wirklich Kreuzbandriss hat. Mhm. Und zwar ist das auch der Punkt Timo. Über Timo Becker haben wir mehrfach gesprochen schon, dass er nicht mehr so richtig performt und immer weiterspielt und soll er da weiterspielen. Und schon bei dem Hannover-Spiel haben wir ja das erste Mal gedacht, oh, da ist er wieder, der Timo, er ist wieder da. Und genau das war ja auch in dem Darmstadt-Spiel. Das war ja so ein mega gutes Spiel von ihm, was jetzt auch zeigt, er ist genau zum richtigen Zeitpunkt wieder da. Und es war richtig, an ihm festzuhalten, ihn immer wieder aufzustellen und wieder so auf den Punkt zu bringen, auf dem er jetzt ist. Das aber Allerwichtigste, was, glaube ich, bei jedem Rückblick, in jedem wo auch immer kommen wird, ist, und das passt dann auch, um das zu beenden, natürlich, dass Muslic nochmal nach 45 Minuten, oder wie lange es war, in die Kurve geht, dass da dieses großartige Bild und dieses kurze Reel auch von Schalke gibt, wo er eben nochmal rausgeht und dann sieht man, wie er mit dem Rücken zur Kurve, also die Sicht ist dann, er hat den Rücken, man sieht die Kurve, und das ist so ein Megabild. Ich glaube, das wird ein Schalker sowieso nicht, aber auch sonst wird das eins der prägenden Bilder bleiben.
Sehr schön. Gut. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, weil es dann doch schon ein bisschen länger her ist und wir uns aufs nächste Spiel freuen, gehen wir zum nächsten Programmpunkt, den wir tendenziell auch ein bisschen kürzer halten können, nämlich das Testspiel in Schweinfurt gegen den Drittliga-Letzten, trainiert vom Schalker bzw. Ex-Schalker Jermaine Jones, 2-0 verloren. Aber hinterher gab es halt nur so das Übliche. Ich habe super viele gute Sachen gesehen. Das Spiel war total wichtig. Muslic war ja gar nicht dabei, sondern Tim Hoogland hat es ja gemacht. Und irgendwie hat es jetzt auch keine großen Wellen geschlagen. Du hattest noch diesen Punkt, dass bei Schweinfurt Johannes Geis spielt. Und der ja auch mal bei uns gespielt hat und dass wir da vielleicht nochmal einfach so ein bisschen uns seinen Werdegang angucken. Er kommt eigentlich aus der Gegend, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja.
Nämlich da aus dem bayerischen Großraum, jetzt mal so kurz formuliert. Und eigentlich kehrt er da jetzt wieder hin zurück. Und hat da halt seine Station mit Mainz, mit Schalke, mit Sevilla, mit Köln, mit Nürnberg. Und dann wieder Unterhaching, wo er, glaube ich, auch angefangen hat. Oder in der Nähe. Und
jetzt Schweinfurt.
Ja, und jetzt ist er halt in Schweinfurt. Das ist, was ich super interessant finde. Die guten alten Heidel-Akten.
Richtig.
Und man sieht halt immer hier so seine Ablösen.
Ja.
Und wir haben halt 10,5 Millionen im Jahr 2015 bezahlt. Und die nächsthöhere Ablösesumme, die es dann gab, war eine Leihgebühr von 2 Millionen nach Sevilla. Und dann gibt es nur noch 500.000, am Ende hat Schalke ihn dann 2019 für eine halbe Million an Köln verkauft. Typischer Heidel-Fall, würde ich sagen.
Ja, genau. Das war mir natürlich auch überhaupt nicht bewusst, dass Johannes Geis inzwischen in Schweinfurt spielt. Und ab Mainz, wenn du überlegst, diese Megasumme, die da gezahlt wurde, und jetzt ist er in Schweinfurt, aber Hauptsache, er ist glücklich.
Wie ist er dir denn in Erinnerung, wenn wir jetzt so ein bisschen in alten Zeiten schwelgen und denken, ah, der Geis Johannes, der gute alte Geisi Johann, der war mal bei uns. Hast du irgendwie sofort irgendeine Erinnerung?
Ja, aber keine, die ich jetzt, wo ich sagen würde, das war doch in dem Spiel, wo der, also woran ich
nee, so
ein bisschen meine zu erinnern, sind Eckbälle und Freistöße.
Genau.
Und mehr, dann hört es auch schon auf.
Ja,
also mehr ist da auch nicht. Und ich habe aber noch geguckt, der hat auf jeden Fall gespielt und ist da, glaube ich, auch Kapitän in Schweinfurt.
Ist so, ich mag ja so Spieler, die so diese schönen Fußfähigkeiten haben, ich würde es mal so nennen, also die eben das gut können, wie Thomas Aujan auch. Der war insgesamt ein bisschen besser und stabiler. Ich finde, sowas kannst du immer gebrauchen, eben für die Standards, die immer wichtiger werden. Ja, und dafür ist er halt eben in Erinnerung geblieben und sonst leider für nichts. Danke, Johannes, dass du aber bei uns warst.
Und dass wir dich jetzt nochmal wiederentdeckt haben.
Das war schön, ja. Mhm. Reicht es dann zum Testspiel gegen Schweinfurt?
Auf jeden Fall,
schön. Ja. Dann kommen wir zum dritten Punkt, der lautet Schalke auf Reisen. Jetzt ist es so, dass jetzt gleich in wenigen Minuten an diesem Dienstagabend das entscheidende Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft zwischen Bosnien und Italien, worauf wir uns beide natürlich sehr freuen, stattfinden wird. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden. Also das Ergebnis ist dann allen klar, wenn Sie den Knappencast hören. Ja, also es sind Katic und Dzeko, die bei Bosnien spielen. Wir können ja zumindest mal über das erste Spiel gegen Wales sprechen.
Das war ja maximal aufregend. Und was ich mich die ganze, die ganze Zeit, hast du es gesehen eigentlich? Oder hast du Teile gesehen?
Ja, ah, ja. Hat mich interessiert. Weil ich ja jetzt auch, und da möchte ich meinen, ein Vorreiter gewesen bin. Mittlerweile finden ja alle Schalker Bosnien toll und drücken denen die Daumen. Und ich möchte meinen, dass ich da schon im vergangenen Herbst mit angefangen habe.
Ja, das stimmt.
Dass ich neuer Bosnien-Fan bin und ja, also von daher unterstütze ich natürlich mein Land und habe mich auch sehr gefreut. Und was ich eben besonders cool finde, einfach nur noch von der Vorstellung, die sagen ja immer, und das wird ja so oft gesagt, ja, Dzeko ist jetzt 40 geworden und ja, Wahnsinn, wie fit der neu ist, der kann auch spielen und für die zweite Liga reicht's, ja. Und ich sag aber mal, ey, hallo, also der hat jetzt dann kurz vor Schluss ein Tor geköpft in einem WM-Qualifikationsspiel, also es scheint auch noch für die Nationalmannschaft zu reichen. Und theoretisch, wenn es gut läuft, sind sie bei der WM und dann wird der da auch mit 40 Jahren spielen und da kann er ja nächstes Jahr auch noch erste Liga spielen. So, war jetzt erstmal mein ganzer Gedankengang.
Es geht ja auch immer hin und her mit diesen Gerüchten. Jemand meint, er soll gesagt haben, dass wenn wir aufsteigen sollten, er auf jeden Fall seine Karriere beendet.
Okay.
Jetzt hat Cemal mir aber geschrieben von irgendeinem Interview, was er gesehen hat, weil ich glaube, Cemal guckt nur noch Interviews, hat einen Wecker gestellt, zählt die Sekunden und ist maximal on fire. Cemal, wir denken natürlich an dich, dass er ein Interview gegeben hat, aus dem definitiv nicht zu erkennen war, dass er sich mit Endgedanken in Anführungsstrichen trägt, sondern das durchaus so klang, als wäre er gewillt, weiterspielen zu wollen.
Aber doch klasse. Kann also gerne gern noch eine Saison bleiben, in welcher Liga auch immer. Die Wochen der Wahrheit kommen ja erst.
Ja.
Was ich interessant fand auch bei diesem Weltspiel, das wird heute sicher nicht anders sein, wie schön die sich so aufregen konnten. Ja. Also gab es es war irgendwann in der Verlängerung irgendeine Situation, da sind alle Bossen ja völlig ausgeflippt. Und das ist so richtig schön Oldschool-Assi-Style, fand ich das. Ja, der Trainer.
so richtig schön Rudelbildung.
Ja, der Barbares auch. Haben sich wegen irgend so einer Schiedsrichterentscheidung, die jetzt irgendwie ein bisschen daneben war, aber so richtig alle aufregen, manipulieren, ins Ohr flüstern. Dann kam, genau, war so ein bisschen Rudelbildung. Und auch das hat mir gut gefallen. Das fand ich schön. Ja. Und hat der Deswegen hat Dzeko nämlich auch genau, das war in der 111. Minute, noch die gelbe Karte bekommen. Teil dieser Aufruhrs. Ist dir noch was für uns Bosnier, uns Herzensbosnier, wie wir uns nennen? Gibt es da noch was von deiner Seite?
Ja, es gibt natürlich diesen unglaublichen Social Media Hype, der dahin zielt, dass es jetzt quasi zum ersten Mal und noch nie da gewesen so ist, dass ein ganzes Land, nämlich Bosnien, ein Verein, nämlich Schalke, liebt. Schön. Und ein ganzer Verein ein Land, nämlich Bosnien, liebt. Und darüber gibt es, also wenn man so ein bisschen scrollt auf Social Media, wirklich sehr viele auch witzige Postings und ganz viel Liebe natürlich. Und wer hätte das gedacht, also außer dir, dass das, und Cemal, der es ja schon immer wusste, dass das so kommt.
Schön, ne? Ja,
ist herrlich. Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Und wir drücken Ihnen natürlich die Daumen, und ohne Italien fahren wir zur WM, hat doch definitiv was.
Das hat was. Ich habe gerade überlegt, wenn in 4 Jahren, warum auch immer, wenn andere einen Trainer haben, Dzeko natürlich dann auch nicht mehr da ist und Katic ist dann auch zu alt. Und ist überhaupt kein Bosnier mehr bei uns im Team. Ja, wie das ist in modernen Zeiten, ne? Dann flammt es kurz auf und dann wird es auch irgendwann wieder gelöscht. Ne? Soll also heißen, dieses ein Verein liebt ein Land und ein Land liebt einen Verein. Würde ich jetzt erstmal als eine Momentaufnahme bezeichnen, aber vielleicht, wer weiß, je nachdem, was auch diese Saison noch passiert, ist das dann so emotional, dass es dann vielleicht auch über die Person hinaus, und wir, das meine ich ja, wir sollten dann sowas wie eine Art Fanfreundschaft, macht man ja normalerweise nur mit anderen Vereinen, aber wir könnten ja eine Fanfreundschaft mit Bosnien machen oder einfach mit dem Land und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Delegationen dahin schicken, Kooperationen eingehen.
Also ich denke, wenn da einer Ideen zu hat, dann wir.
Ja.
Ja, mit und Sicherheit. Aber Länderliebe, Marco, als du das eben hattest, wir Schalker hatten ja auch schon eine sehr große Länderliebe zu den Niederlanden. Mit Huub Stevens.
Aber ich finde eben doch dann nicht. Also, dann findet man Huub Stevens cool, und dann findet man Aujan cool, und dann findet man Hochdalen cool.
Oder Campos.
Man findet die alle cool, aber ey, eine Länderliebe zu Niederlanden, nee, sorry, also die hatte ich nie. Dass ich den Niederländern gönne ich nicht das Gelbe unter den, doch, den gönne ich das Gelbe unter den Fingernägeln, dass sie nämlich verlackt sind und verraucht. So sieht's aus.
Wir müssen ja nicht einer Meinung sein, ich hatte ja schon immer eine sehr große Hollandliebe, insofern ja. Ja,
ich habe es jetzt auch ein bisschen übertrieben dargestellt, aber rein fußballerisch, ne, also dass man jetzt sagt, oh, ich drücke jetzt den Holländer die Daumen nur, weil wir damals Huub Stevens als Trainer hatten. Nee, also da kann ich mich nicht dran erinnern. War das bei dir so?
Ja, wie gesagt, ich fand Holland schon immer irgendwie
sehr toll. Ach so, du hast eher einen Softspot, wie man so schön sagt, dafür.
Nochmal bitte?
Du hast also du hast an sich schon einen Softspot für die Niederlande.
Ein Softspot. Ja, ich habe einen Softspot für die Niederlande. Sagt man doch so. Das stimmt, das kann man so stehen lassen.
Sagt man das so?
Ja. Ich bin so alt. Manche Dinge weiß ich einfach nicht. Aber gut, dass ich es jetzt weiß.
Also mein erster Tipp wäre, du sagst ja, wir hätten die ersten Ideen für die Länderliebe oder Verein zu Landliebe. Man könnte zum Beispiel in bosnischen Restaurants oder überhaupt in Bosnien den Schalke-Teller einführen. Ja. Und da gibt es dann ein leckeres Essen eben blau-weiß. Mir fällt halt gerade dummerweise gar nicht ein, was für ein Essen wäre denn blau-weiß?
Gut, weiß könnte man ja irgendwas mit Mayonnaise.
Ja, die Mayonnaise habe ich auch schon in meinem Kopf, aber ich weiß nicht, was das Blaue sein soll. Was gibt es überhaupt für blaue Lebensmittel? Das ist doch jetzt mal eine ganz interessante Frage.
Was für blaue Lebensmittel? Das nehmen wir mal mit und möglicherweise können wir da noch was aufklären.
Mir fällt überhaupt nichts ein gerade. Was hat man manchmal Blaues auf dem Teller? Ihr Hörerinnen und Hörer denkt jetzt bestimmt gerade mit, aber fällt euch spontan was ein? Ja, bei Gemüse fällt.
Das darf nicht gefärbt sein.
Natürlich nicht. Oder Obst. Ja gut, man könnte jetzt sagen, Trauben sind blau.
Ja, im weitesten Sinne. Da habe ich auch dran gedacht. Und gibt es nicht irgendeine so Beete, jetzt nicht die rote Beete, aber irgendeine Verwandte davon, die so in diese Richtung geht? Irgend so ein Kram. Wir schweifen schon wieder ab.
Ja, aber wir einigen uns jetzt mal drauf, damit wir das abschließen. Der Schalke-Teller wird in Bosnien eingeführt. Es sind frisch geerntete Tafeltrauben mit einem Hauch Mayonnaise anbei. Und das ist ja auch was Besonderes, wie man dann so die Trauben lecker in Mayonnaise tunkt.
Auf jeden Fall.
Und dann
Fall.
Genießt.
Das ist da, da kommen ja direkt alles Mögliche. Das lassen wir jetzt lieber, was ich mir da jetzt gerade dazu einfällt.
Weiter geht's. Adil Aouchich für Algerien. Erstes Länderspiel gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau.
Und herzlichen Glückwunsch.
Genau, erste Nominierung, erster Wechsel, richtig.
Toll. Weiter.
Und heute, nur der Vollständigkeit halber, auch er vielleicht wieder dabei, weil die spielen ja heute auch nochmal gegen Uruguay. Also heute, 31.3., auch 20.45 Uhr. Da sind wir dann natürlich verhindert, weil unsere Aufmerksamkeit natürlich nur unser Liebesland geht.
Ja,
genau.
Das geht ja nicht. So, nächstes Mertcan Ayhan für die türkische U21. Hat aber gar nicht gespielt beim letzten Spiel. Und ja, heute ist wieder ein Spiel gegen kroatische U21.
Die spielen gerade. Mhm. Und da steht es im Moment, die zweite Halbzeit hat er gerade angefangen.
Ist eigentlich egal, die Frage ist, spielt Mertcan?
Ja, Moment, nicht alles auf einmal. Ich wollte gerade einfach mal sagen, es steht im Moment 1-0 für Kroatien. Jetzt müssen wir mal bei der Aufstellung gucken, wie es da aussieht. Nein.
Ach, also, schön. Schalke auf Länderspielreise, macht das sich gemütlich auf der Auswechselbank. Und glotzt auf sein Handy, was er nicht darf. Gut.
Was er nicht darf, dann wird er es auch nicht machen.
Und dann haben wir als letztes noch, so viele sind es ja dann doch nicht, ne? Also wenn man jetzt mal genau guckt, dann sind es also von unserer Truppe, die, keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt mittlerweile fast 30 Leute umfasst. 5 davon sind also auf Reisen, die 2 Opas für Bosnien. Und dann eben der letzte ist Mika Valentovice. Und Mika Valentovice, ja, hat für die U19 ist eingewechselt worden. Und die haben dann auch gewonnen. Und heute haben sie sogar schon gespielt gegen Österreich. Schön.
Und gewonnen.
Haben auch schon wieder gewonnen. Herrlich.
3-2.
Gut. Ja, seht ihr, wir haben Länderspielpause, also reden wir ein bisschen drüber. Und gratulieren allen, die abgestellt worden sind zu ihren erfolgreichen Einsätzen oder zum schönen Bankdrücken wie dem Mertcan.
Und am meisten auf jeden Fall sind es Erfahrungswerte. Erfahrungswerte passt ja immer und das nimmt man doch auch mit. Ja. Die Erfahrung.
Ich habe heute auch ein paar Erfahrungswerte mit Instagram gehabt.
Schön. Aber wir wollen schön, jetzt nicht schön, wieder schön. Über Telefonnummern
nein,
reden.
Nein. So, jetzt können wir ein bisschen über den S04 wieder im Goldenen sprechen, nämlich über die U19. Die lustigerweise, nachdem sie zu Beginn irgendwie, da gab es auch einmal, da hatten wir ja auch hier drüber geredet, da gab es so ein bisschen Ärger auch mit oder vermeintlich Ärger zwischen Muslic und Elgert, wegen eben jenem Valentovic, warum der denn nicht spielt oder doch spielt und zu viel und zu wenig. Und da hatten die am Anfang auch ein bisschen verloren und dann sah das gar nicht so gut aus und das kannten wir alle nicht. Und jetzt haben sie viermal in Folge gewonnen und sind jetzt auf einmal Erster in dieser sogenannten Hauptrunde Liga A, Gruppe B. Es ist also so kompliziert geworden. Jetzt gibt es noch 3 Spiele. Gegen Kiel haben sie also gewonnen am Sonntag. Und in 2 Wochen geht es dann weiter in Heidenheim. Müssen noch nach Dortmund und Wolfsburg kommt noch. Es sieht alles ganz gut aus. Haben sich jetzt reingefuchst. Und dann qualifiziert man sich dann wieder in dieser Liga für dann die absolute Endrunde um die Meisterschaft. Und das ist doch was Tolles.
Das ist wirklich ziemlich kompliziert.
Ja, aber schön. So, und jetzt kann ich endlich mal das erste Jingle spielen. Und das ist direkt das Schönste von allen. Und dann erzählst du uns ein bisschen.
Kämpfen ohne zu jammern.
Wow. Also, für diejenigen, die jetzt noch dran geblieben sind, dafür schon mal vielen Dank. es ist echt reizend, dass ihr euch sowas anhört. Was mir gerade aufgefallen ist, also ja, also dieses ohne zu jammern, das gefällt mir gut. Aber da ist auch, ich nehme mal an, irgendwer, der hier gerade jetzt im Podcast mit dabei ist, hat den Text eingegeben. Da ist zum Beispiel auch dabei perfektes Passspiel, oder? Habe ich jetzt gerade richtig gehört an der einen Stelle?
Dann kommt perfektes Passspiel.
Ach, du hast jetzt einfach deine Marco-Kategorie übersprungen.
Nee, die kommt danach. Oder ich habe es jetzt verwechselt. Ist ja, ja egal. Ja,
ist egal. Das ist egal. Dann mache ich halt einfach.
Stimmt, ich habe es übersprungen. Tut mir leid.
Nochmal.
Hast du recht.
Ja, gut. Was soll's? Flexibel sein ist ja einer meiner.
Aber Leitsätze. Stimmt das mit perfektes Passspiel?
Ja, aber wieso, es klingt im Original besser.
Aber wieso? Wieso besser.
Und ist, wir wollen das nicht diskutieren.
Nee, aber ich will wissen, wieso, was hast du dir dabei gedacht? Also mit Kämpfen ohne zu jammern kann ich ja verstehen. Also ja. Das ist ja so eine Besonderheit, ja. Mhm. Und echte Freude am Spiel finde ich auch cool, weil du willst ja mit diesem Jingle darauf hinweisen, dass eben es dann schon doch noch ein paar Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball gibt, die eben jetzt gar nicht auf die Leistung oder sonst irgendwas ziehen, sondern eben so auf die Einstellung oder das Mindset oder das Miteinander. Und das ist ja auch richtig und finde ich auch cool. Nur diesen Punkt, perfektes Passspiel, den verstehe ich nicht.
Das passt da halt gut.
Ach so.
Ja.
Okay.
Manchmal passen Dinge einfach gut zueinander und ergeben dann einen bestimmten Flow und der war eben da und nicht jeder erkennt ihn sofort.
Mhm. Dann erzähl doch mal, was es Neues gibt von den Damen.
Ja, ich erzähle jetzt mal, was es Neues gibt von den Damen. Die nicht so ganz gute Nachricht, die sich ja auch schon ein wenig rumgesprochen hat, ist, dass leider die erste Niederlage beim Team 1 in der Westfalenliga erfolgt ist. Und das nicht bei irgendeinem Spiel, sondern am späten Sonntagnachmittag, vor wenigen Tagen also erst, hat Schalke leider gegen Dortmund 2 verloren. Mit 2:3. Das letzte Tor fiel erst sehr spät. Und dass die erste Saisonniederlage ausgerechnet gegen die Dortmunderin sein muss, ist natürlich ein bisschen schade. Und der Trainer hat dann auch gesagt, leider war die erste Hälfte so erstaunlich schwach, wie sie es gar nicht gewohnt waren von den anderen Spielen, nicht ins Spiel gefunden, Zweikämpfe haben nicht geklappt und daher kam es dann relativ schnell zur 2-0-Führung. Und als es dann kam der Anschlusstreffer 2:1, aber dann gab es wieder den 2-Tore-Vorsprung, dass Dortmund halt mit 3:1 führte. Und das war dann in der 74. Minute und leider hat es dann eben nicht mehr gereicht und kurz vor dem Abpfiff fiel dann noch das 2:3. Ja, passiert gut, das war jetzt das erste Spiel, was sie überhaupt verloren haben. Wir wissen ja von dieser makellosen Bilanz, über die wir immer sprechen. Und in dem Spiel in der Woche davor, am 22. März, fiel aus, weil nämlich die Gütersloh 2, aufgrund zahlreicher krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle keine Mannschaft zusammenbekommen haben. Und daher wurde das Spiel dann 2:0 für Schalke gewertet. Sie hatten also dann ein bisschen Pause, bevor dann leider die Niederlage gegen Dortmund kam.
Abhaken.
Abhaken, genau. Abhaken und weitermachen. Und es gibt ja auch ein wirklich tolles neues Highlight, denn das Halbfinale naht. Und da muss ich jetzt gerade noch mal auf mein schlaues Handy gucken. Sie spielen das Halbfinale in Gütersloh und zwar in der kommenden Woche. Dadurch, dass ich die ganzen Fenster jetzt nicht alle auf hatte, muss das jetzt noch mal ganz kurz suchen. Sekunde. Und zwar ganz genau spielen sie das Halbfinale am 6. April, 14 Uhr, gegen den FSV Gütersloh. Und da sind doch auch Osterferien. Und da könnt ihr doch dann da alle mal hingehen. Und auf den Schalke-Seiten steht auch, wie man an die Tageskarten kommt.
Fantastisch.
Ja, das wäre doch mal eine gute Sache.
Sehr schön. insgesamt, ich habe jetzt gerade auch ein bisschen geguckt, die zweite Mannschaft hat auch verloren. Also Team 2, was früher mal Team Blau oder Team Weiß oder Team Perfektes Passspiel war. Jeder hat auf jeden Fall auch verloren. Die U19 hat gewonnen. Wenn ich das alles jetzt mal so ein bisschen überblicke, stelle ich fest, dass in der Regionalliga der Juniorinnen, der sogenannten A-Juniorin, Schalke auf dem 5. Platz ist, ziemlich weit abgeschlagen, jetzt sagen wir mal vom 1., was interessant ist, die tatsächlich die SGS Essen ist, dieser reine Frauenfußballverein. Und auch die zweite Mannschaft, die ist auch so auf dem 4. Platz in der Landesliga. Und da würde ich auch einfach mal unterm Strich zusammenfassen, wir haben noch einiges vor, bis wir uns, sagen wir mal, so etablieren, weil, wenn man jetzt mal bedenkt, wir haben gerade gegen die zweite von den Doofen verloren, die sind schon in unserer Liga, unsere zweite ist noch eine Liga weiter drunter und krebst da so rum, verstehst du, was ich meine? Also ich würde sagen, alles cool, wir unterstützen sie natürlich noch, gerade mit unserem Jingle dann herzlich und liebevoll, aber jetzt so rein sportlich ist da dann noch Luft nach oben, nicht, dass das kritisch gemeint sein soll, sondern eher nur so beschreibend feststellend. Wir bauen das ja gerade so langsam auf, oder? Somit, so können wir uns das vielleicht.
Zu der U19 ist aber noch zu sagen, dass die Seite nicht gesagt hat, dass das letzte Spiel am 24.03. nämlich in Essen mit 7-1 verloren ging.
Ups.
Und ich habe versucht, einen Spielbericht dazu zu finden. Es ist mir nicht gelungen, aber es gibt jetzt den Chatbot Erwin auf den Schalke-Seiten, der sich bei mir gemeldet hat, als ich da suchte und mich gefragt hat, kann ich dir helfen? Glück auf!
Chatbot Dann habe ich gesagt,
Tag Erwin, zeig mir doch bitte mal den Spielbericht der U19-Juniorin vom Spiel gegen die SSG Essen vom 24.03. Ich dachte, ey, wenn der Erwin mich so nett fragt, dann habe ich doch auch eine Frage für ihn. Und dann hat Erwin gesagt, leider kann ich keinen aktuellen Spielbericht finden.
Ach ja, schade.
In unseren Quellen kann ich dir nur den Spielbericht von gegen Mainz vom 21.03. anbieten. Dann habe ich gesagt, Erwin, das ist aber doch schade, dass ich hier auf deiner Seite zu den Schalke-Frauen keinen aktuellen Bericht finde.
Ja.
Und dann hat Erwin gesagt, das stimmt. Gerne kann ich dir ein Ticket an den Schalke-Service erstellen, wo das weitergegeben wird. Und dann habe ich gesagt, Erwin, bitte, mach mal. Und dann hat Erwin mir ein super schön aufbereitetes Ticket mit ganz tollem Text fertig gebaut. Und da habe ich dann noch zugeschrieben, dass sich der Knappencast wegen seiner Frauenkategorie sehr für zeitnah aktuelle Berichte auf den Seiten interessiert.
Hast gut gemacht.
Und da habe ich dann auch gleich eine Kopie noch von gekriegt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da irgendeine Rückmeldung zu kriegen. Nee, so schnell nicht. Das geht ja jetzt, ist ja ein Ticketsystem. Ne? Das geht dann erstmal in den Bearbeitungsmodus.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das schlau, dass Erwin in Anführungsstrichen das selber gleich formuliert. Denn das... denn dadurch gibt es natürlich keine Hons, die da wüste Beschimpfungen ablassen können, warum sie jetzt schon wieder keine Karten gefunden haben. Also du kannst den Text zwar verändern, aber der klingt so gut, dass du es eigentlich gar nicht willst. Und dann kannst du dir überlegen, ob du es abschickst und kriegst davon eine Kopie. Und ich weiß nicht, wie lange es diesen Chatbot schon gibt. Der ist mir jetzt das erste Mal so richtig aufgefallen. Vielleicht habe ich ihn aber auch sonst schnöde ignoriert. Das mag ich nicht ausschließen.
Okay, also ich finde das alles, wie soll ich sagen, so interessant und so bewundernswert, dass ich mir jetzt erlaube, ein Jingle zu spielen, was ich jetzt aber jetzt gerade im Moment, während ich noch so rede, jetzt finde ich. Celebration, das war der Erwin der Woche-Jingle und ich finde, nach langer Zeit können wir nochmal einen Erwin der Woche küren und das ist eigentlich total offensichtlich, es ist Erwin selber als Chatbot.
Erwin selber als Chatbot,
Das ist unser Erwin der Woche. Schön, dieser freundliche lustige, knuffige Typ jetzt auch im Internet. Und ihr lieben Kinder da draußen, ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber den gibt's gar nicht wirklich. Das ist gar kein echter. Und trotzdem küren wir ihn, weil er so hilfreich ist und tolle Tickets erstellt. Toll.
Mhm. Ja.
Glückwunsch.
Auf jeden Fall. Was ich jetzt aber noch erwähnen möchte, ist, dass Mandy Islacker ihre aktive Karriere beenden wird, weil sie nämlich ihr erstes Kind erwartet. Und so war das Spiel im Dezember für Team 1 erstmal das letzte. Sie führt ja nach wie vor mit ihren 30 Ligatoren die Torschützin-Liste der Westfalenliga an. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Sie kann ja eigentlich nur von ihren eigenen Teamkolleginnen überholt werden. Sie beendet also ihre aktive Karriere, bleibt aber bis zur Babypause im organisatorischen Bereich tätig. Und sie hat ja eine ziemlich lange Karriere auch hinter sich. Das hatten wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen angerissen in der allerersten Sendung mit Jemal, als wir die Premiere gefeiert haben. Dieser Kategorie haben wir uns da auch ein bisschen mit beschäftigt, dass sie mit 17 ihr Bundesliga-Debüt schon gegeben hat. Das war 2001. Verschiedene Stationen durch andere Clubs hatten. Sie war in Essen, dann aber bei Bayern und ging von da nochmal zurück nach Duisburg. Aber der erste größere Erfolg war dann, oder der größte, im Champions-League-Finale, wo sie für den FSC Frankfurt das Siegtor schoss. Und weiteres Highlight natürlich Olympia, als sie bei den Olympischen Spielen 2016 die Goldmedaille gewonnen hat. Dann ging sie zurück zu Bayern, war auch beim FC, hatte eigentlich ihre Profikarriere 2023 beendet, war dann aber wohl doch zu unruhig und wollte wieder Fußball spielen, ging zuerst zu Viktoria Köln, die haben so ein ganz neues Frauenteam gegründet, nochmal zu Stuttgart und dann hat sie endlich den rechten Weg gefunden und ist zu Schalke gekommen. Und dann sagen wir natürlich danke für die 30 Tore, liebe Mandy. Alles Gute. Wir freuen uns, dass sie jetzt noch eine Weile bei uns bleibt und freuen uns, dass sie jetzt bei uns überhaupt noch dieses halbe oder dreiviertel Jahr war.
Schön.
Ja.
Dann haben wir die Frauen durch.
Erfolgreich abgehandelt. Ja.
Wo wir noch so, nee, jetzt pass auf, jetzt kommt als nächstes die Marco-Kategorie. Was ist das denn für eine? Kann ich da einen Jingle spielen oder?
Das wird kein legendäres Spiel.
Okay.
Du kannst jetzt aber mal ein bisschen Sachen machen, weil ich muss ja das, was ich eigentlich vorhin schon alles auf hatte, jetzt nochmal aufmachen, damit ich das machen kann. Es wird, das kann ich ja schon mal verraten, ein Quiz.
Dann spiele ich mal einen Jingle.
Fünf Fragen.
Wie schön. Mhm.
Ja, dann ist das mal so. Ich habe da kein Problem mit. Glaub mir. Nächste Frage bitte. Nächste Frage bitte.
Ja, nächste Frage bitte, sagt Typ Steven. Das ist eine schöne Kategorie, die hatten wir lange nicht. Genauso wie Erwin der Woche. Chatbot Erwin, du bist unser Held. Wie geil ist das denn? Schön, auf Quiz habe ich Bock. Gibt es sowas wie ein, wie soll ich sagen, Thema der seinerzeit in den legendären Annalen des knappen Castes immer so ein, ja, so eine Art Überthema, weil das einfach ganz billig aus so einem Buch rausgelesen hat. Gibt es das bei dir jetzt auch so ein Überthema oder sind das einfach fünf random Fragen, wie die jungen Leute sagen?
Also es gibt ein Überthema und das Buch von Tim spielt auch hier eine Rolle.
Das heißt, du hast es jetzt.
Lieber Tim. Nein, wir haben da mal ein bisschen genetzwerkt und und alles andere wird sich jetzt zeigen.
Schön.
Die Kategorie, um die es geht, der Titel wird dir sehr gefallen, Marco, der heißt Gefallene Engel und schwarze Schafe.
Oh je, gefallene
denn,
Engel und schwarze Schafe.
Ja, denn prominente Fußballer sind eben nicht immer nur große Vorbilder.
Okay.
Und es gibt eben die ein oder andere Geschichte, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Es sind fünf Fragen. Ich befürchte, du weißt fast alles.
Boah, das weiß ich nicht. Also so diese, für die Gossip-Sachen bin ich normalerweise nicht zuständig. Mhm. Ja, also dann mal her
damit. Wir fangen an mit einer Frage, die auch ein bisschen mit Dortmund zu tun hat. Ach. Irgendwie schließt sich ja immer der Kreis. Es geht um ein Spiel in Dortmund. Ja. Und es geht um Hunde.
Mhm.
Und die Frage ist, welcher Schalker Spieler wurde von Dortmunder Hunden gebissen?
Der mit dem schönen Nachnamen Friedel Rausch.
Siehst du, ich habe gedacht, am Anfang biete ich dir was ganz Einfaches an, aber viele unserer Mitschalker, ja?
Wenn ich das ja wüsste, das wäre eine Leistung.
Ja, das wäre super.
Ich glaube, das ist schon ganz schön lange her und war in den 60er Jahren.
Wäre schon so alt.
60er Jahren, ist richtig?
Also eine 6 spielt auf jeden Fall eine Rolle. Mhm.
Ja, und dann, okay, dann kann ich ja nur raten, 67 oder sage ich jetzt einfach.
Fast, 69. Es war der 6. September 1960, 69, mhm. als Schalke zum Derby in Dortmund war. Schalke ging in Führung. Und begeisterte Schalke-Fans stürmten auf den Platz. Weil wir müssen natürlich ein bisschen die Historie jetzt hier auch aufbereiten.
Mhm.
Überforderte BVB-Ordner ließen die Hunde los, die sich aber nicht auf die Fans, sondern auf die Schalker Spieler stürzten. Und dabei wurden Friedel Rausch und Gerd Neusser von Schäferhunden gebissen. Neusser in den Oberschenkel und Rausch, darum wird das meistens zitiert in dem Allerwertesten.
Das ist ja interessant, dass das eben zwei waren und dass man echt nur das da in den Hintern kennt, ne, vom Rausch. Mhm. Der andere in den Oberschenkel hört sich auch nicht nett an, ehrlich gesagt.
Nee, hört sich auch nicht nett an.
Oder ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich noch verletzender, ne, weil man da schneller, also Po ist ja eigentlich echt nur Fett und Muskel. Aber egal.
Eine 6 Zentimeter lange Narbe.
Ui.
Ist davon geblieben.
Wow.
Mhm. Ja.
Interessant auch, dass so, dass man dann, ich weiß nicht, heute haben wir ja auch noch irgendwie so Hunde, aber so, dass man die einfach so loslässt. Also ich meine, das ist ja dann schon eine Gefahr für Leib und Leben.
Ja, dass man die auch dachte, ja, dann sollen die halt jetzt die Fans beißen. Was soll da schon passieren?
Ja. Also, das ist irgendwie okay. Mhm. Okay, gut. Nächste Frage, bitte.
Hast du leider schon gewusst. Die zweite Frage hat am Rande mit unserem kommenden Gegner zu tun. Das war natürlich wichtig, dass das irgendwie auch eine Rolle spielt. Und in der Saison 1963-64
ich raune schon. Und es ist kein erotisches Raunen.
Gab es den Transfer des Spielmachers Günther Herrmann, der vom KSC kam. Und etwas an diesem Transfer war sehr ungewöhnlich und streng genommen illegal.
Bestimmt schon mal gehört, die Geschichte. Leider momentan nicht abrufbar. Deswegen kann ich eigentlich nur raten. Kann es sein, dass das irgendwas mit der Ablösesumme zu tun hat, dass die nämlich irgendwie, also irgendwas wurde da so gemangelt, also dass die irgendwie, ja, wie soll ich sagen, entweder, also irgendwie weißt du so ähnlich wie, was machen die 7 Millionen auf dem DFB-Konto, so ungefähr, also es wurde halt irgendwie entweder mehr oder weniger Geld gegeben und dann wurde das so in Margen oder irgendwas. Aber genau kann ich es nicht sagen. Aber es war irgendwas mit der Ablösesumme, da hat man irgendwie so ein bisschen rumgetrickst. So sage ich jetzt einfach mal.
Es gab damals eine maximal erlaubte Ablösesumme von 50.000 Mark. Die zahlte Schalke, aber sie haben dann den zwar talentierten, aber schwer verletzungsanfälligen Ergänzungsspieler Hans-Georg Lammert auch noch. Für 50.000 Mark gekauft.
Ja.
Und der DFB sagte, daher kam der Name Koppelgeschäft. So hat der DFB das bezeichnet. Das sei ein unzulässiges Koppelgeschäft. Und der DFB belegte beide Vereine mit einer Strafe noch vor Beginn der Saison. mit 4 Zählern Strafe. Das war damals ja relativ viel.
Ja.
Und sehr schön fand ich dann die Formulierung, beide Clubs beharrten treuherzig darauf, dass es zwischen diesen beiden Wechseln keinen Zusammenhang gegeben habe. Schalke habe auf jeden Fall auch einen Spieler wie Lambert gesucht. Und es sei doch den Verein überlassen, wie hoch man den Wert eines Spielers bemesse. Wenn man jetzt so in die Zeit zurückblickt und sich das vorstellt, wie beide Clubs treuherzig darauf beharrten, doch niemals etwas Böses im Sinn gehabt zu haben, ist auch schön irgendwie. Und tatsächlich war es dann so, dass der Einspruch der beiden Vereine Erfolg hatte, weil die Bestimmungen in dieser Wechselgeschichte nicht eindeutig waren. Günther Herrmann hat für Schalke, das weißt du ja sicher, 110 Bundesligaspieler bestritten. Und dieser Hans-Georg Lambert hat nur ein einziges Spiel gemacht, nämlich am 9. Spieltag gegen Bremen. Da hat Bremen 3-2 gewonnen. Und das ist das einzige Spiel, wo er 90 Minuten gespielt hat. Ich habe das nachgeguckt in der Historie. Alle anderen Spiele in dieser Saison war er nicht mal im Kader. Nur dieses einzige Spiel hat er 90 Minuten gespielt.
Okay, interessant. Ja, also ich kannte das so. Jetzt wurde es gesagt, das war es mir dann auch klar. Ich würde mal sagen, ja, gebe ich mir einen halben Punkt für so grundlegend gewusst wie, aber nicht völlig gut.
Also ich würde da jetzt keinen Punkt für geben.
Ach echt? So streng sind wir da?
Ja, natürlich.
Ich habe gefragt, das ja warum. Und ich so, ja, da wurde mit der Ablösesumme so gemangelt und genau das ist ja passiert.
Nee, das finde ich, nö, kein Punkt.
Na gut, aber
weil jetzt kommt wieder
haben wir unterschiedliche Zählweisen. Nächste Frage,
bitte. Ja, aber ich bin da jetzt die Chefin, ne? Also hast du jetzt keine Chance. Mhm. Jetzt kommt eine einfache Frage, damit du auch zurecht zu einem Punkt kommst, wo ich die Formulierung, das ist nur ein Satz, dann kommt deine Antwort. Bei Werder Bremen war er ein mitreißender Torjäger. Mhm. Auf Schalke eher eine Kugel als ein Blitz. Mhm,
Und jetzt ist die Frage, wer dieser Ailton sein soll.
Ja, wer war nur dieser Ailton? Aber ich wollte halt auch eine ganz einfache Frage dabei haben.
Ich finde aber, dass das so... ich finde gar nicht, dass das so stimmt. Also klar, der war natürlich jetzt nicht so erfolgreich wie in Bremen und so der ganze Glamour und so, aber in dieser Saison, in der allerersten in der Saison, das war, lass mich kurz überlegen, 2004, 2005, da hat er schon, meine ich, so 15 Round Buden gemacht. Wir sind Vizemeister geworden, waren im Pokalendspiel. Das war die Saison danach. Aber der hat auf jeden Fall in seiner ersten Saison war das schon noch okay. Also so geht so ganz schlecht und dramatisch, fand ich, war das gar nicht. Aber klar, der ist natürlich uns nicht so in Erinnerung, weil das, glaube ich, dann auch nur eine gute Saison war. Aber ja, wie ich jetzt schon gesagt habe, also ganz so dramatisch. Ist ein bisschen verklärt, finde ich. Oder was hast du denn? Du hast da, wie ich dich kenne, jetzt vielleicht irgendwie noch was recherchiert?
Nee, da habe ich jetzt mal nur in meiner Erinnerung gerade gegraben und ich habe 2 Erinnerungen, die mir zu Ailton einfallen. Ja, die eine ist ein Spiel in damals noch gar nicht so lange eröffneten Nordpark der Gladbacher. Wo
3 Tore
er, meine ich, 3 Tore gemacht hat. Und zwar hatten wir da sehr coole Plätze und die haben die 3 Tore irgendwie alle gesehen. Also das ist meine eine Erinnerung, die ja sehr gut und positiv ist. Und die andere Erinnerung ist ein Bild, wo er während des Trainings an irgendeiner Bande sitzt, gelangweilt in die Luft guckt und darunter sowas stand wie, heute war es Ailton einfach zu heiß.
Ja.
Und ja, das sind meine beiden Erinnerungen an ihn.
Ja, und ich habe jetzt hier auch nochmal nachgeguckt. Also es stimmt so, wie ich sage. Also der war in dieser doch recht coolen Saison Vizemeister und Vizepokalsieger war ja dabei. Hat 14 Tore gemacht in 29 Spielen, finde ich okay. Und außerdem ist der Schalke schnellster Bundesliga-Torschütze. Er traf am 30. Oktober 2004 beim 3-2-Sieg gegen den VfB nach 38 Sekunden. Ja. Und dann gab es halt eben Konflikte mit Vereinsleitung vom Verein. Also ich nehme an mit Rudi dann damals noch. Und dann ist er halt für 3,5 Millionen dann zu Istanbul gewechselt, zu Beşiktaş. Ja, aber ist ablösefrei gekommen. Also klar, wie gesagt, war halt irgendwie alles so ein bisschen wurmelig so inside, aber jetzt so von Spielerseite, finde ich, hat der okay abgeliefert. Ne? Also deswegen finde ich da so in dieser Kategorie, ja klar, der war nicht so groß wie in Bremen, aber wie gesagt, wenn der jetzt so 2 Tore macht und so, dann würde ich sagen, boi, gefallener Engel oder so, oder ja, so dramatisch fand ich es nicht. Ich fand, das war eine coole Saison damals. Okay, Herr Ilton. Mhm. Einfache Frage, ja.
Aber eine einfache Frage.
Also 3 Punkte in meiner Diktion und 2,5 bei dir, 2.
2, ja. Genau. Mhm. So, jetzt kommt 4. Der Punkt 4. Er trat als großzügiger und steinreicher Retter auf. Mhm. Am Ende, du sollst ja wieder was wissen, am Ende war der Scherbenhaufen, den er hinterließ, größer als der, den er vorgefunden hatte.
Okay. Das ist es.
Mhm.
Okay. Nur denn. Dann, ja, handelt es sich um so einen klassischen Sonnenkönig. Ja, so solche Prinzipien. Also so ein Siebert, so ein Eichberg, so ein Tönnies. Ja. Wenn man es jetzt rein sportlich betrachtet und alles, dann trifft das nun leider auch auf Clemens Tönnies zu.
Es ist aber Günther Eichberg.
Ist es aber, ich wollte gerade sagen, ja. Aber bei Eichberg.
Mhm.
Ja. Aber irgendwie war der doch schon daran beteiligt, dass wir dann doch da aufgestiegen sind und dann so langsam so auch in der Liga gehalten haben.
Ja, das war das Gute. Das war unter seiner Führung gelang die Rückkehr in die Bundesliga.
Genau, aber irgendwie am Ende, klar, war mit den Finanzen dann doch nicht ganz so alles in Ordnung. Ne?
Ja, spektakuläre Transfers und konventionelle Aktionen,
ja.
Wie das Überreichen eines Jagdgewehrs an einen Schiedsrichter auf dem Spielfeld ran. Ja,
stimmt, geil, ey. Geile Nummer.
Ja, und er war bei uns, um das noch so ein bisschen zu vervollständigen, von Januar 1989 bis Oktober 1993 Präsident. Und er floh dann vor seinen ganzen Gläubigern in die USA und schuldete Schalke Millionen.
Okay. Was ist denn aus ihm geworden? Weißt du das?
Ja, ich hatte tatsächlich geguckt, was aus ihm geworden ist, habe da jetzt aber nicht mal so wahnsinnig viel gefunden. Er ist
auf jeden Fall gestorben, so viel können wir schon mal sagen.
Ja, genau, das ist richtig.
Im Jahr 2018.
Ja, genau.
Okay.
Was er dann auch gemacht hat, ist, dass er Neuruhr geholt hat und damit den Verein ja auch einmal von dem Abstieg gerettet hatte. Und das ist, also es fing gut, ich habe so gedacht, als ich da noch mal mehr drüber gelesen habe, weil eigentlich erstmal verbinde ich auch nur Eichberg, Geld verschleudert, Sonnenkönig, so viel mehr wusste ich dann nicht. Ich hatte mich zum Beispiel nicht erinnert, dass er Neuruhr geholt hat und dass dann Neuruhr aber auch wieder relativ schnell ja gefeuert wurde und Ristić kam. Und dann sehr viel Geld ausgegeben wurde für diese verschiedenen Transfers.
Wenn ich das hier noch ergänzen darf.
Unbedingt.
Der Präsident, der dann nach ihm gewählt worden ist, der dann geflohen ist, war eben der Bruder von Clemens Tönnies, Bernd Tönnies, der aber dann relativ früh verstorben ist und dann ja legendär am Krankenbett zu seinem Bruder gesagt hat, rette den oder übernimm den Verein. Und der hat aber auf jeden Fall gesagt in einem seiner ersten Interviews, ich empfinde eine tiefe Verachtung für alle Eichbergs dieser Welt. Und auch als Eichberg selber dann 97 zum Finale nach Mailand, zum Eurofighter-Finale anreiste, um den FC Schalke zu unterstützen, wurde er vor dem Abschlusstraining von aufgebrachten und angetrunkenen Fans des Vereins attackiert.
Mhm.
Ja. Okay. Gut, dann, ja, wie war das jetzt gerade? Eigentlich hatte ich ja schon Eichberg auch so.
Ja, genannt. Ja, dafür kriegst du ein ganz, kriegst, du hast zwar mehrere Namen in die Verlosung geschmissen, aber da wollen wir mal sagen, er war ja dabei.
Okay.
Da bin ich jetzt mal milde gestimmt.
Gut.
Und jetzt kommt mein absoluter Liebling.
Aha.
Meine Lieblingsfrage. Und selbst wenn du es nicht kennst, hoffe ich, dass du verstehst, was mich daran so fasziniert hat. Also Nummer 5. Ein talentierter Schalke-Stürmer der 1960er Jahre kam später als Krimineller noch böse unter die Rede. Wie hieß der bullige Torjäger, der aus der eigenen Jugend kam und kurzzeitig auch in Berlin kickte?
Ja, vielleicht auch schon mal gehört, aber da habe ich jetzt keinen Namen. Das weiß ich nicht. Und mich interessiert aber natürlich als alter Crime-Liebhaber. Was hat er denn so Schönes gerissen und wie hieß er? Ich weiß es nicht. Da,
also erstmal der Name.
Ja.
Willi Kraus.
Der Krause-Willi. Okay. Nee, jetzt sagt mir auch nichts.
Also Willi Kraus erzielte für Schalke in 36 Spielen 16 Treffer.
In Ordnung.
Aber seine,
guter
ja,
Mann.
Okay. Ja, aber seine zweite Karriere nahm dann sehr bald Fahrt auf. Wegen Raub, Körperverletzung, etlichen anderen Straftaten saß er 2 Jahrzehnte seines Lebens im Knast. Dazu habe ich einen wunderbaren Artikel aus 11 Freunde von 2011 gefunden.
Okay.
Der überschrieben ist mit Die Brechstange.
Lustig.
In den 60er Jahren galt Schalke-Spieler Willi Kraus als Stürmer der Zukunft, wäre da nur nicht seine kriminelle Vergangenheit gewesen. Und dann kommen die 2 Seiten dieses Spielers, die auch mit Jekyll und Hyde beschrieben werden.
Ah ja, schön.
Und er, also es wurde immer gesagt, er ist wie eine Brechstange, von der alle, die ihn kannten, eben sprechen, weil er natürlich auch keinem Zweikampf aus dem Weg ging und mit allem kämpfte, was er hatte und diese Brechstange eben auch brauchte in Anführungsstrichen, um zum Beispiel in verschiedene Läden einzubrechen.
Klar.
Oder was immer da auch gerade angesagt hat. Er spielte nicht nur für Schalke, sondern auch die Go-Ahead Eagles Deventer in den Niederlanden, Tennis Borussia und Eintracht Gelsenkirchen.
Schön.
Leider war das ganze Leben von ihm eben sehr unberechenbar. Er hat Bankraube begangen, Lebensmittelgeschäfte ausgeraubt, saß immer wieder im Gefängnis, spielte dann aber immer mal wieder Fußball, weil man immer dachte, man gibt ihm jetzt noch mal eine Chance. Unter anderem spielte er zusammen mit unserem vorhin kennengelernten Freund Günther Herrmann. Der war nämlich genau zu der Zeit auch auf Schalke. Eigentlich war Willi ein guter Kumpel, hat er gesagt, doch leider vergaß er komplett seine Manieren. Günther Herrmann hatte nämlich auch eine Espresso-Bar, in der der gute Willi regelmäßig randalierte, sodass er dort Lokalverbot bekommen hat. Und seine Exzesse kannten ihm selten ein Limit, weil er es mit allem übertrieben hat. Einer meiner Lieblinge war, eines Abends stand Kraus mit einer aus der Straße gerissenen Parkuhr in der Bar.
Guter Mann.
Das muss man einfach auch erstmal. Und der Herrmann ist dann nach 4 Jahren zum KSC gewechselt. Und der Kraus ist dann in die ehemalige Wohnung von dem Herrmann eingestiegen und hat sie komplett verwüstet.
Okay.
Also diese Dinge, ich kann euch das gerne empfehlen, guckt euch das mal an. Das kann man immer weiterlesen. Dann sah es wieder eine Zeit lang so aus, als hätte er sich gefangen. Aber Günther Siebert hat irgendwann gesagt, es ist jetzt Schluss. Nicht nur diese verschiedenen Exzesse und sonstige Dinge, die er, wo er das Gesetz in jedweder Form missachtet hat. Es gab auch eine Verkehrskontrolle, bei der Polizisten in seinem Wagen Einbruchswerkzeuge, eine geladene Pistole, Propangasflaschen und Diebesgut fanden. Strickhemden und Schokolade. Außerdem sagte Günther Siebert, dass Schalke ständig Rechnungen bekommen hat, weil Kraus auf den Namen von Schalke eingekauft hat. Und in seinem Trainingslager, sagte Günther Herrmann, von dem wir ja schon hörten, hatte er immer eine Pistole unter dem Kopfkissen.
Schöne Geschichte. Super. Sehr, sehr spannend. Krause. Der Krause Hans, ne? Oder wie ist
Willi, Willi, ach, Willi. Kraus. Der Krause, Willi Kraus.
Der Willi Kraus. Der Krause Willi. Schöner Sendungstitel.
Die Brechstange.
Die Brechstange. Das finde ich eigentlich einen schönen Sendungstitel. Oder herausgerissene Parkour, ist auch klasse. Und das erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß ja nicht, klar, du kommst ja aus dem räumlichen Lipperland, also weißt du, so, was wir halt manchmal, also nicht wir, ich habe davon gehört oder es gesehen, dass man manchmal so Straßenschilder auch schon mal im jugendlichen Zimmer hatte oder so.
Oder Mercedes-Sterne?
Ja gut, das ist ja lächerlich, aber nee, ich meine jetzt schon so ein schönes Stoppschild oder so. Da musste man ja auch schon, also habe ich gehört, da musste man ja auch ein bisschen. Ja,
ich habe da auch nur von gehört, dass
man ja auch ein bisschen was für tun, dass man das irgendwie so kriegen konnte und so.
Unterschätzt mal die Landjugend nicht.
Ja, aber wie gesagt, so eine Parkour rausreißen, ordentlich. Cooler Mann, ja.
Das ist schon, das schon, also dann hat man auch so eine Figur irgendwie vor Augen, oder?
Ja, ja, ist gut. Also der ist ein Typ. Das ist das, was heute fehlt, Freunde. Typen. Typen fehlen doch heute, ne?
Aber sie müssen nicht unbedingt randalieren, oder? Nee. Also nicht unbedingt. Und einbrechen.
Nein. Knast kommt übrigens vom altdeutschen Wort knastern. Und das bedeutete so viel wie knarren und knacken. Und bezieht sich darauf, dass man damit eben Türen und Schlösser, die so geknackt und geknarrt haben, wenn man die so zugemacht hat, so eine schwere Gefängnistür, dann hat die halt so geknarzt, würden wir vielleicht sagen, ja. Und da bekommt der Begriff Knast, dass wir quasi zu Gefängnis auch Knast sagen. Von diesem Geräusch also, was eine Gefängnistür macht, wenn sie zugeht.
Interessant.
Das wollte ich nur des Bildungsauftrages halber noch hinzufügen. So.
Bildungsauftrag immer wichtig.
Schönes, tolles Quiz mit vielen historischen Anekdoten und sowas finde ich auch richtig schön in der heutigen Sendung, weil, ja, aktuelles haben wir ja nicht so viel, bis aufs nächste Spiel, da gucken wir jetzt gleich drauf und das alles ist auch schon so lang weg und sonst ist ja auch nicht so viel passiert und dementsprechend finde ich das richtig geil, was du da vorbereitet hast. Finde ich cool.
Danke.
Dann würde ich sagen, ab zur nächsten Schicht.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
Also wir kommen auf jeden Fall darauf zu, weil wir ja beide glücklicherweise live dabei sein dürfen am kommenden Ostersonntag. Und da gibt es noch wahrscheinlich in der Journalie, da ist es ja nicht weit her, wie viel Ostereier nämlich man dem Gegner ins Nest legt oder wie viel der einem ins Nest legt. Und solche sinnlichen Sprüche sind ja immer wieder an Ostern sehr beliebt. Tja, was sagst du denn? Zum Spiel.
Ich habe mich erstmal natürlich dran erinnert an das Hinspiel. Ja. Was fällt dir ein, wenn du dich an das Hinspiel nichts erinnerst?
Gutes. Ganz spätes Tor, das war doof.
Ja, genau. Ich habe hab die Nachspielzeit gemacht und habe das noch so vor Augen, wie diese letzten Minuten verliefen. Also, ganz furchtbar. Was sagst du denn zu unserer Bilanz, Marco? Weißt du, wie unsere Bilanz gegen den KSC überhaupt so aussieht?
Weiß ich jetzt nicht auswendig. Tendenziell würde ich aber eher sagen positiv.
Ja, es gab 56 Spiele, jetzt so auf den ersten Blick im Teamvergleich. Mhm. Davon haben wir 20 gewonnen.
Okay.
Der KSC 17 und 19 unentschieden.
Ja, okay, leicht für uns. Okay, gut.
In der zweiten Bundesliga gab es bisher 9 Begegnungen, sagt fußballdaten.de. Und da haben wir genau eine Partie gewonnen.
Okay, das ist nicht viel.
Nee, das ist nicht viel. Und 5 verloren. Ich habe jetzt nicht die genaue Aufschlüsselung, wann welche Spiele waren. Ich habe von der Erinnerung her aber nie gute Erinnerungen an Karlsruhe. Nie gute. Aber Und da, das ist nochmal was für dich, so ein kleines Bonbon, was ich noch für dich rausgefunden habe. Und vielleicht weißt du es ja. Da geht es auch um ein Spiel zwischen Karlsruhe und Schalke, damals Auer in Karlsruhe, aus dem Jahr 1975. Den 27.09.1975. Okay. Und da ist in der 14. Minute etwas passiert.
Ein berühmtes Klaus-Fischer-Fallrückzieher-Tor.
Sehr gut, Marco. Ich wusste, dass du das weißt. Genau, das war nämlich das Tor des Jahres 1975. Ja. Das 2:0 für Schalke. Leider endete es 2:2. Aber dieses 2:0 wurde dann ein sehr würdiges Tor des Jahres.
Ja, wenn man das dann aber vergleicht mit dem zwei Jahre später geschossenen Jahrhunderttor gegen die Schweiz von Klaus Fischer, dann ist das dann auch nicht mehr ganz so super cool. Aber, also was heißt super cool, das ist immer noch super geil, aber dieses Jahrhunderttor gegen die Schweiz, das ist nochmal ein cooler Fallrückzieher. Und wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Ragnar Ache-Fallrückzieher, der würde ich sagen, könnte so auf dieses Karlsruhe-Niveau kommen. Aber wie gesagt, dieses Jahrhunderttor, gut, das kommt ja auch andauernd, das ist so unfassbar gut, weil es so eine 40 Meter Flanke aus vollem Lauf von Abi noch davor beinhaltet. Egal, ja, also kenne ich das berühmte Karlsruhe-Tor, schön. Ja, dann, was tippen wir denn jetzt so?
Also vielleicht möchten wir zu dem Spiel noch mal kurz sagen, wie so die Umgebung des Spiels ist. Und wir haben 5 Spieler dabei, die schon 4 gelbe Karten haben.
Ach, sowas ist mir immer total egal. Ich meine,
echt?
Das ist dann halt so. Was soll man da machen?
Aber das Spiel danach ist Elversberg, oder?
Ja, in richtig. Elversberg. Ja, ist richtig. Ja, aber du willst ja so ein, ich meine, wie gesagt, Wochen der Wahrheit, also keine Ahnung, wenn du natürlich 3:0 führst, dann machst du es so wie die, wo war das neulich da, die Bayern, wo die sich dann irgendwie so absichtlich so gelbe Karten, oder nee, das wäre ja dann unsinnig, aber.
Ja, es war jetzt erst irgendwo, wo die sich alle gelb abgeholt haben.
Also, ja, aber du weißt, wenn das ein enges Spiel wird, du willst es gewinnen und ja, dann ist das halt so, ne? Also, gucke ich jetzt gar nicht so drauf.
Also ich schon, weil wenn ich mir vorstelle, wenn diese 5 jetzt alle gelb kriegen würden, nämlich Timo, Kenan, Fausi, Schallenberg und Ayhan, wäre schon blöd.
Ja, wäre blöd. Wird nicht passieren, alle 5.
Okay. Wenn du das sagst, wir werden das genau beobachten. Und wenn dann an den der Schiedsrichter da rumnesselt mit seinen gelben Karten, werden wir mal gucken.
Ich denke natürlich jetzt dran. Ich freue mich einfach drauf, live dabei zu sein. Und dann erwarte ich natürlich auch einen Sieg, und oder irgendwas Positives. Und ich bin jetzt einfach mal ganz positiver, guter Dinge. Ich weiß gar nicht, jetzt waren wir so lange raus aus dem Geschäft. Wochen der Wahl trifft es ja ganz gut. Jetzt, da kann super viel passieren. Ja, es kann auch in die andere Richtung übel werden. Ja, haben wir jetzt schon seit vielen Wochen, dass wir die anderen können es alle überholen. Aber nee, haben immer noch nicht geschafft. Ja, theoretisch kann dieses böse Unglück uns dann einholen. Genauso gut können wir aber auch weiter nach vorne. Und ja, also ich habe da jetzt einfach eher nur positive Emotionen da zu sein und sag jetzt einfach mal, das geht dann für alle Fans-Mitglieder 3:1 aus. Punkt. Oder nee, ich hab ja letztes Mal, wenn ich positiv getippt habe, ist nichts draus geworden. Also es wird ein maues 1:1. Klammer auf, Klammer zu.
Ja, was hast du denn? Ja, also es ist so, der KSC auswärts eher schlecht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das Problem am KSC ist Vanitek. Mit dem muss man ja leider immer rechnen. Da kann im letzten Moment, und ich glaube, wenn das passiert, gehe ich raus. Wenn es dann in der 93. Minute noch einen Freistoß für Karlsruhe gibt und Vanitek macht den, dann gehe ich sofort nach Hause, glaube ich. Das ist so eine
Geschichte. Nach dem Spiel muss man ja eh nach Hause dann.
Ja, du weißt, wie ich das meine.
Ja.
Also das ist schon jemand, den man richtig im Auge haben muss, weil der ist immer für Dinge gut. Aber du hast es gesagt, wir gehen ins Stadion und da muss natürlich ein Sieg her. Und wenn, da gab es ja auch schon mal so ein Gerücht, ich weiß aber nicht, was da dran ist, unser Freund Brian möglicherweise doch irgendwie für 10 Minuten, habe ich irgendwo gelesen, eingewechselt wird und dann den Siegtreffer macht. Da wäre ich auch dabei. Eigentlich ist mir aber auch völlig egal, wer den Siegtreffer macht. Weil ich bin im Stadion und dann will ich da auch Feuer sehen. Wie bei dem Paderborn-Spiel.
Apropos,
ich werde aber, ja?
Apropos im Stadion sein, ich hatte da noch was zu ergänzen.
Mhm.
Nicht, dass es hier untergeht. Ohne Dzeko die blau-weißen Messer gewetzt. Silla hat ihn ganz gut ersetzt. 3 Punkte hat Gomez auf dem Fuß und zwar ganz allein. Fehlende Qualität, da müssen wir mit einem Pünktchen zufrieden sein. Timo Becker wird auf der rechten Seite immer besser. Sie sind wieder scharf, die blau-weißen Messer. Die Mannschaft wirkt so etwas von stark und stabil. Wir lassen kaum etwas zu. Der Aufstieg ist jetzt das klare Ziel. Am Sonntag darf ich selbst in der Donnerhalle verweilen. Hoffentlich gibt es gegen Karlsruhe auch wieder positive Schlagzeilen. Oh. Wir legen am besten noch einmal 3 Punkte obendrauf aus dem Münsterland. Wie immer ein königsblaues, vierfaches Glück auf. Vielen Dank, lieber Kilo. Das hat man schon Kilo gesagt, von irgendwie so Timo Becker irgendwie. Dran. Ja. Mhm.
Guck, wenn wir alle im Stadion sind, dann kann das ja wohl nur gut gehen.
Ja, finde ich auch. Doch, mhm. Ist doch wunderschön. Mhm. Also, von dir habe ich jetzt aber noch keinen Tipp oder musst du das auch so strategisch machen wie ich oder so? Ich habe jetzt eigentlich noch nichts gehört.
Ja doch, das habe ich doch gerade gesagt. Ich bin im Stadion, ich will, dass wir gewinnen. Ich werde trotzdem wie immer 1-1 tippen.
Okay.
Das mache ich jetzt schon die ganze Saison, das ziehe ich durch.
Gut, mhm. Schön. Dann würde ich zum Abschluss noch sagen, dass leider mein oder unser aller jetzt seit neuestem lieblingsbefreundetes Land schon mit 1-0 zurückliegt gegen Italien, aber trotzdem irgendwie so scheinbar die bessere Mannschaft ist. Im Moment habe ich nur den Ticker, aber ich will gleich das Spiel genießen. Deswegen kommen wir langsam mal zum Ende. Sei denn, du hast noch irgendwas Spannendes oder Wichtiges oder Sensationelles?
Nein.
Nein? Ich habe natürlich noch was für den Cold Closer, ein paar Kleinigkeiten zum Bildungsaufbau.
Das habe ich auch.
Ach schön, das kann ja heiter werden. Dann würde ich an der Stelle mal allen Schalkern in nah und fern, ich finde das immer so schön, dieser Pressesprecher, dieser neue oder dieser Medienbeauftragte, wie auch immer, der Alex Jakob, wie der jetzt immer so in allen Schalkern aus nah und fern wünscht natürlich eine gute und vor allen Dingen sichere Anreise. Und wir wünschen allen Schalkern aus nah und fern ein gutes und vor allen Dingen erfolgreiches Spiel am Sonntag. Und natürlich, weil wir ja auch was fürs Herz und die Familie übrig haben, ein gesegnetes und ein schönes und ein besinnliches Osterfest. Viel Spaß, ja. Ich hoffe für meine Kinder, dass es da irgendwie so Spiele gibt oder irgendwas zum Abstauben.
Ja, gibt es.
Bestimmt, ne? Und ja, und dann danke ich dir für die schöne Sendung, liebe Christina. Schöne Grüße nach Köln. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Folgt uns gerne auf Instagram. Das Schönste sind immer positive Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts und natürlich auch im Knast, falls es da möglich ist, ne? Wenn man positive Bewertungen hinterlassen kann. So, also die herausgerissene Parkuhr wünscht euch allen was ganz Tolles. Christine, Schlussworte für dich.
Ja, vielen Dank, Marco. Es war sehr schön und natürlich unterhaltsam und auch wahnsinnig lehrreich. Der Bildungsauftrag wurde wie immer erfüllt. Ich schließe mich an. Ich wünsche allen wunderbare Ostertage. Ich freue mich sehr auf den Stadionbesuch. Und ich denke, diesmal essen wir dann auch Cevapcici, weil es gibt ja vor der Arena jetzt diesen Bereich, wo alles Mögliche ist, auch Kinderspaß, glaube ich. Und da gibt es ja auch Cevapcici und die werde ich auf jeden Fall probieren. Ich wünsche euch ein zauberhaften Abend, ein wunderbares Wochenende. Bis bald und Glück auf.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Und Tor! Und was für ein Hammer von Marco van Hoogdane.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Cold Closer im Knappencast, einmalig, legendär und sensationell. Ich hätte 2 Sachen, die ich noch zu erzählen habe. Manche sind halt eben auch dann so ein bisschen nicht mehr für Kinder geeignet, sag ich mal. Und deswegen passt das gut in Cold Closer. 2 Sachen habe ich. Wie viel hast du?
1.
Dann würde ich sagen, fange ich mal an mit dem, aber nicht, dass wir das Gleiche haben. Du hattest eben einmal, weil wir es ja schon hatten, mit den Fingernägeln und all dem Zeug, und einmal ging es auch eben um die Wurst.
Mhm, ja? Das wusste ich, dass das kommt.
Schön, dass du das wusstest. Und was glaubst du, wo es herkommt oder was es so beinhaltet?
Ja, wenn man es so seziert.
Nee, man kann eigentlich gar nicht drauf kommen.
Ja, das dann sag's.
Es ist echt super, super kompliziert. Was ist, es gibt ja auch noch den Ausdruck, das ist mir wurscht. Ja.
Ja.
Da kann man drauf kommen. Und ich habe jetzt irgendwie hier beide auf einer Seite, aber es geht um die Wurst. Ist es irgendwie so, dass es irgendwie so eine, ja, noch so alte Volksfeste waren, so mittelaltermäßig oder frühe Neuzeit. Und da gab es halt irgendwie lustige Spiele wie Baumstammsägen und Maßkrugstämmen und Hirschgeweih, Hut, Ziel, Weitwurst, ja. und es gab auch das Wurstangeln. Und da wurden so mehrere Würstchen an einer Schnur aufgehängt, um derjenige, der die dann so, und dann sollte man die so schnappen und hat aber so die Augen verbunden. Und derjenige, der das dann so geschnappt hatte oder da irgendwie die meisten hatte, der hat als Preis eine Wurst bekommen. Und deswegen sagt man so, es geht um die Wurst.
Okay.
Und das ist mir Wurst. Das finde ich eigentlich ganz cool. Passt irgendwie so, finde ich auch heute noch, dass man so, ja, dass ja eben die Wurst meistens das ist, was so aus den Resten gemacht wird beim Schlachter. Ja, wo so alles halt so reinkommt, ne, was man jetzt eigentlich so nicht mehr braucht oder was man nicht einzeln verkauft. Und immer, wenn man jetzt irgendwie so ein Tier geschlachtet hat und dann so dachte, was mach ich damit? Und dann hat, wenn der Schlachter gesagt hat, mach das in die Wurst, braucht man hier nicht. Und damit ist quasi so gemeint, dass das so relativ egal ist, was in die Wurst kam, und daher die synonyme Verwendung, das ist mir wurscht, das ist mir egal.
Ah.
Gut.
Okay.
So. Jetzt du.
Ich habe mich doch gefragt, warum gibt es und was sind eigentlich blaue Lebensmittel?
Ah, schön.
Und blaue Lebensmittel sind tatsächlich sehr, sehr selten und eher dunkelviolett oder blau-schwarz, wie das, was du schon sagtest. Heidelbeeren, Brombeeren, blaue Weintrauben, das ist ja auch unser neues Nationalgericht, Pflaumen, Holunderbeeren und natürlich Blaukraut oder Rotkohl.
Oh, da hätten wir drauf kommen können, auf Blaukraut.
Die einen sagen ja Rotkohl, die anderen sagen Blaukraut.
Im Moment, ja, aber wenn das, ach so, man sagt zu Rotkohl auch Blaukraut?
Ja.
Ich dachte, dieses Blaukraut wäre tatsächlich dann eben tatsächlich so eine etwas blauere Variante des Rotkohls.
Mm-mm.
Ja, dann ist ja lusch, weil dann ist es ja nicht blau. Wenn man es nur so nennt, bringt es ja nichts.
Ja, und die meisten, es gibt eine Lebensmittelfarbe, die extra genommen wird, um das so fancy einzufärben, um das besonders zu machen. Die ist zum Beispiel dann in Eis, manchmal in Sahne und natürlich bei Gummibärchen. Mhm. Wobei ich glaube, blaue Gummibärchen.
Auch selten.
Es gibt, sehr es selten. Gibt, ja, wobei in meiner Lieblings-Haribo-Packung, da ist was Blaues dabei. Mhm. Und ich glaube, das ist dann diese Lebensmittelfarbe, nämlich Spirulina-Extrakt. Mhm. Und es gibt das sogenannte Blue Food. Mhm. Der Begriff bezeichnet aquatische Lebensmittel, also okay. Fisch, Meeresfrüchte und Algen, die dann als nachhaltige Nährstoffquellen gelten. So.
Ich finde, wir könnten eigentlich nochmal, weil wir jetzt hier ja unter uns sind, das ist ja eigentlich eine ganz interessante Frage. Wieso gibt es das eigentlich so selten in der Natur, so blaue Sachen? Ne?
Weil das oft mit Gift in Verbindung gebracht wird, assoziiert wird. Mit Gift oder schlechten Dingen.
Ja gut, das wäre jetzt die Menschensicht, aber die Frage wäre, dass jetzt Äpfel rot sind oder so viele Dinge rot sind, das macht ja Sinn, weil das eine Signalfarbe ist. Tiere kommen, fressen, scheiden aus und dann Vermehrung gewährleistet. So, ne?
Mhm.
Und blau vielleicht eben so eine nicht so eine anziehende oder attraktive Farbe ist. Oder vielleicht denkt man so, das ist der Himmel, da fliegt nicht hin. Aber weiß, was ich meine. Also irgendwie so muss es schon irgendeinen Grund geben dafür. Finde ich schon spannend. Aber brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir jetzt nochmal so eine Anregung von mir nochmal. Da noch tiefer zu gehen. Ja, und das Letzte, und damit finde ich, können wir mit schönen Bildern in den Abend gehen. Das ist nämlich so eine legendäre Geschichte von Spielern, die eben seinerzeit Günther Eichberg verpflichtet hat.
Ja.
Und da habe ich, also gab es zumindest mal so ein paar Interviews von manchen, oder ob es eine Verpflichtung war oder eine Vertragsverlängerung oder so. Weiß ich doch nicht mehr, wer es gesagt hat, ob Anderbrück oder so, also die da so dabei waren. Und ja, dann wurde man zu Eichbergs persönlich nach Hause geladen, in die Villa. Mhm. Die hatte wohl auch einen großen Pool. Und so ist eben
die Sauna.
So ist eben die Legende, dass der Sonnenkönig himself samt seiner Frau dort eben in Bademänteln beim Drink verweilte.
Ja.
Und es dann sich aber wohl herausstellte, dass als sich der Hausherr sozusagen dann zur Begrüßung dem Gaste näherte, dass unter diesem Bademantel keine weitere Kleidung zu finden war und das ein oder andere Körperteil herauslugte oder immer wieder herausschien. So viel als Bild in die Nacht oder in den Tag.
Für die Nacht. Und den Mondschein, wenn er denn heute auch scheint.
Das tut er. Das
ja und voll. Er ist ja fast voll.
Eben, das wird er tun. Ja, ja, so viel also dazu.
Ja, danke Marco. Das ist doch ein sehr schönes Bild, was du uns jetzt hier noch vermittelt hast.
Ja.
Großartig.
Und da könnte man doch auch sagen, und damit würde ich sagen, beschließen wir den heutigen knappen Cast. Es geht um die Wurst.
Es geht. Oh nein!
Es geht um die Wurst. In diesem Sinne, ihr Lieben, auch am Sonntag geht es um die Wurst. Und oh Mist, und dann kommen auch noch die Ostereier dazu. Also, bevor es hier zu dramatisch wird, ja, viel Erfolg
zu sehr abschweift
allen unseren bosnischen Freunden. Bis bald, ihr Lieben. Glück auf.